Erfolgreich, der Fantasy-Podcast.
In dieser Folge hat Richard das erste Mal weiblichen Besuch, also das erste Mal im Podcast. Mit einer Psychologin redet Richard über ihren Alltag an der Uni und über ihr Forschungsfeld, dem Gelidismus, eine Krankheit, die nur Männer befällt, die aber auch in der wissenschaftlichen Welt noch sehr umstritten ist. Viel Spaß bei der Folge. Eine neue Folge, wer labert, hat noch Puls. Ich bin Richard Groß und ich habe auch diesmal wieder einen neuen Gast hier bei mir sitzen, beziehungsweise meine erste Gästin. Stell dich doch einmal kurz vor.
Ja, hallo Richard, schön, dass ich heute hier bei dir sein darf. Ich bin Lisa Schmidt, ich bin Wissenschaftlerin im Bereich Geisteslehre hier an der Universität Dornheim. Und ja, ich habe heute ein paar Themen mitgebracht, über die ich gerne mit dir sprechen würde.
Ja, das klingt doch schon mal vielversprechend.
Ja, so bin ich.
Wo kommst du her?
Ja, also ich komme gebürtig aus Midos, hier ein angrenzendes Land, wie du ja weißt.
Ja, ja? Midos ist glaube ich, den meisten Leuten bekannt.
Ja, ich dachte, ich erwähne das nochmal. Ja, genau, da kommen auch meine Eltern gebürtig her. Mein Vater ist Kaufmann, meine Mutter Ärztin und ich bin dann irgendwann für die Wissenschaft hier nach Dornheim gekommen und habe da so ein bisschen meine Berufung drin gefunden. Ja, jetzt bin ich hier.
Ist das in Midos mit der Wissenschaft nicht so ein Ding?
Nicht besonders groß. Also wenn man wirklich was bewegen möchte in unserer Welt, würde ich sagen, muss man schon nach Dornheim gehen. Aber das ist natürlich keine Beleidigung an die Leute in Midos. Die haben sicherlich andere Qualitäten, aber ich finde, die Universität ist hier schon sehr weit.
Also die Qualitäten von Midos liegen jetzt nicht im wissenschaftlichen Bereich.
Genau, aber sicherlich irgendwas anderes. Grüße an alle Leute aus Midos.
Also deswegen bist du hier, wegen dem guten wissenschaftlichen Standort. Mhm. Was gefällt dir sonst noch so an Dornheim?
Ich bin eigentlich nur der Wissenschaft wegen hier, also könnte ich die Frage jetzt gar nicht so groß beantworten. Ja, die Wissenschaft gefällt mir.
Ja, nicht so die multikulturelle Stadt oder so?
Ja, das ist auch ganz schön, ja. Aber größtenteils habe ich ja nicht wirklich was mit anderen Leuten draußen zu tun, sondern gehe eher meinem Beruf nach. Und deswegen ist das der Grund, warum ich hier bin. Und andere Dinge schaue ich mir auch nicht so wirklich an.
Ist der Beruf so zeitaufwendig, so zeitraubend?
Ja, schon, wenn man ihn richtig macht.
Okay, gibt es auch Leute, die ihn nicht richtig machen?
Oder, ja, sicherlich. Also natürlich Leute, mit denen ich zu tun habe, bestimmt nicht. Wir sind sicherlich alle sehr aktiv in der Forschung immer dabei. Aber gut, ich habe halt nicht wirklich andere Interessen. Von daher ergibt sich das bei mir so, dass ich dann halt auch meine Freizeit an meinem Forschungsthema verbringe.
Du hast gesagt, du bist Wissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Geisteslehre.
Mhm.
Wie lebt sich's da so? Also wie kann man davon leben? So, ist es gut ausgestattet?
Ja, doch. Das ist schon, da Dornheim ja sehr fortschrittlich ist, gut ausgestattet und auch ganz gut bezahlt. Also es ist so, dass ich für die Uni Forschungsarbeit leiste und die Universität bezahlt die Wissenschaftler dann dementsprechend. Also man kann gut davon leben. Da kann ich mich nicht beschweren.
Das heißt auch, dein Forschungsschwerpunkt ist gut finanziell ausgestattet?
Ja, es geht. Also uns fehlen tatsächlich für meinen Forschungsschwerpunkt einige Ressourcen, um die Forschung dort weiter voranzubringen. Ja, das ist natürlich sehr schade, aber grundsätzlich wird es schon finanziert, ja.
Was genau ist dein Forschungsschwerpunkt?
Ja, also mein Forschungsschwerpunkt ist tatsächlich, falls du schon davon gehört hast, das neue Krankheitsbild Gelidismus. Ist dir das bekannt? Ist dir das ein Begriff?
Jetzt nicht akut, nee.
Nicht akut.
Nicht direkt.
Ja, gut. Ist vielleicht auch für dich gut zu wissen, das ist eine Krankheit, die nur das männliche Geschlecht bekommen kann.
Okay.
Und es ist leider sehr, sehr umstritten. Also ja, wir sind uns unsicher über den Ursprung der Krankheit, aber die Symptomatik ist sehr eindeutig. Und um halt weiter daran forschen zu können, bräuchte man eindeutig mehr Ressourcen und auch um entsprechend heilen zu können. Das ist momentan die Schwierigkeit. Also
und da fehlen dir momentan die Mittel?
genau, da fehlen mir die Mittel. Also wir müssen schon definitiv mehr dafür gefördert werden, dass wir dann verschiedene Medikamente ausprobieren könnten, Heilpflanzen, die dann eventuell eine Verbesserung bewirken.
Die Mittel bezieht ihr komplett von der Uni oder habt ihr noch externe Finanzquellen?
Nee, nur von der Universität. Ja.
Und mal überlegt, irgendwie Mittel von außen einzuwerben, das funktioniert nicht oder will keiner in dem Bereich?
Nee, ich denke, das ist einfach nicht die normale Vorgehensweise.
Doch, machen ja viele.
Also machen viele, okay.
Ja, es ist halt die Frage, ob es irgendwen gibt, der Interesse hat an der Forschung an Gelidismus, ne?
Also. Ja, das ist halt das Problem, dass viele Leute der Meinung sind, dieses Krankheitsbild gibt es nicht, was halt meiner Meinung nach nicht stimmt. Und ich finde es sehr wichtig, darüber auch zu sprechen. Auch ein Grund, warum ich heute mit dir hier sitze.
Das klingt ja schon so, als sei das ein Herzensthema für dich.
Ja, definitiv, ja.
Wolltest du, ich sag mal wahrscheinlich Gelidismus, wenn du sagst, das ist eine relativ neu entdeckte Krankheit, dann wirst du vielleicht jetzt nicht in der Kindheit schon gesagt haben, ich möchte im Gelidismus forschen.
Nein.
Aber was wolltest du in der Kindheit denn machen? Wolltest du schon irgendwie in den Bereich gehen, wissenschaftlich arbeiten?
Ja, doch, definitiv, ja.
Auch im Geisteslehrebereich?
Ja, doch, das fand ich schon immer sehr interessant. Also meine Mutter ist ja Ärztin und hat halt viel am Körper des Menschen geforscht und mich hat immer so das dahinter interessiert. Also ist ja auch ähnlich, aber
das dahinter, also das dahinter, die Eingeweide.
Der Geist, nicht die Eingeweide.
Okay.
Eben nicht, also sondern das, was uns ausmacht, ja.
Was heißt Geist in diesem Zusammenhang? Also gibt es so, ist in uns irgendwie was drin, was noch irgendwie unabhängig vom Körper existiert oder wie ist das?
Da stellst du aber ganz schön philosophische Fragen hier.
Ich dachte, wie kann man die beantworten, wenn jemand in dem Bereich forscht?
Ja, doch, hast ja absolut recht. Also auch da umstrittene Meinungen. Also ich persönlich würde schon sagen, dass in uns noch etwas existiert, aber es würde sicherlich Wissenschaftler geben, die dem entgegensprechen und sagen, das sind alles körperliche Prozesse, die verursachen, wie wir denken und fühlen. Ich persönlich würde sagen, dass es schon eine Art Seele gibt, aber man kann es noch nicht so richtig untersuchen. Vielleicht sprechen wir uns in 100 Jahren dann nochmal. Unsere Seelen jedenfalls.
Ja gut, das wäre dann für uns zumindest der Beweis. Ne?
Ja.
Können wir natürlich jetzt schlecht müssen mal gucken, ob wir das dann irgendwie zurücksenden können.
Ja.
Wie bist du denn jetzt dann konkret zu dem Forschungsthema Gelidismus gekommen?
Ja, das war tatsächlich nicht mein eigenes Thema, sondern die Professorin Stein an der Universität Dornheim, die hat tatsächlich erstmalig dieses Krankheitsbild entdeckt und ist sozusagen meine Vorgesetzte. Und als sie es so beschrieben hat, habe ich gedacht, es stimmt tatsächlich, dieses Krankheitsbild. Ich hatte nie einen Namen dafür, aber dann ist es mir aufgefallen und ich fand es unglaublich genial, wie sie angefangen hat, das zu untersuchen. Und da war ich relativ von Anfang an dabei, aber es war nicht meine eigene Entdeckung.
Wie kamst du auf die Professorin Stein?
Das war, als ich an die Uni gekommen bin hier in Dornheim und ich würde sagen, da war ich vielleicht 2 Jahre da, aber noch gelernt und dann kam ich halt mit ihr durch mein Thema, also durch meine Richtung, die ich ja gelernt habe an der Uni, in Kontakt und so habe ich dann von diesem Forschungsschwerpunkt erfahren und mich dann mit ihr in Verbindung gesetzt.
Was lernt man so an der Uni? Also in diesem Bereich, was sind da so die grundsätzlichen Sachen, die jeder aus dem Bereich können sollte?
Das differiert sehr stark, würde ich jetzt sagen. Aber wo ich mich jetzt drauf fokussiert habe, sind gewisse Abnormalitäten im menschlichen Sein. Also auffälliges Verhalten und wie man es erklären und eventuell behandeln kann. Das war so mein Schwerpunkt. Sagt dir das was? Kannst du damit was anfangen? Oder
ich hätte jetzt gedacht, dass das in der Geisteslehre grundsätzlich ist oder geht es da auch um nicht abnorme?
Es geht in der Geisteslehre auch oft um nicht abnormes Verhalten. Da geht es dann darum, wie man Menschen, also normale Menschen, sag ich jetzt mal, auch so beschreiben kann oder vorhersagen kann, wie sich durchschnittliche Leute verhalten würden. Das gibt es tatsächlich auch, aber das war nicht mein Schwerpunkt.
Also da konntest du auch schon, als du hier gelernt hast, noch differenzieren, was du genau lernen wolltest.
Genau.
Das klingt ja nach einem sehr offenen Konzept von der Uni, dass man sich da sehr viel raussuchen kann.
Ja, ja.
Ist das wichtig für eine Universität oder sollte man nicht vielleicht lieber sagen, wir machen das ein bisschen starrer, ein bisschen, also ich sag mal so ein bisschen mehr, dass man sagen kann, wer hier an der Uni war, der hat auch nochmal die und die Dinge auf jeden Fall gelernt.
Das hat sicherlich auch seine Vorteile. Also da wüsste ich jetzt gar nicht, was besser ist, weil ich ja nur an dieser einen Universität gelernt habe. Aber ich persönlich habe das als großen Vorteil empfunden, weil ich mich stark darauf fokussieren konnte, was ich denn jetzt eigentlich interessant fand. Und ich denke aber, es ist auch gut, wenn man eine gewisse Einheitlichkeit schaffen kann, so wie du es gerade angesprochen hast, könnte ich jetzt keine eindeutige Antwort drauf geben.
Okay. Ich habe gehört, dass viele Leute, die im Bereich Geisteslehre da tätig sind, nicht nur forschen, sondern auch an Patienten im weitesten Sinne arbeiten. Ich weiß gar nicht, nennt ihr das Patienten? Weil
ja.
Die sind ja jetzt nicht körperlich irgendwie krank oder so.
Ja, doch, wir nennen es aber trotzdem Patienten. Genau, das mache ich auch.
Achso, ja. das machst du auch.
Genau, okay. Das gehört quasi zum Beruf dazu. Und ich habe auch Patienten, die ich dann entsprechend behandle.
Wieso gehört das zum Beruf dazu? Ich dachte so, als Wissenschaftler, da arbeitet man doch wissenschaftlich.
Ja, das ist ja auch eine gewisse Art von Wissenschaft. Also die Leute sich auch anzuschauen, damit man weiß, wovon man spricht. Also das würde ich jetzt, hätte ich jetzt gar nicht so getrennt.
Okay.
Tatsächlich.
Ja, wahrscheinlich macht es auch sonst keiner, ne?
Ja, das ist richtig.
Okay. Ja, wie sieht das dann aus, wenn so ein Patient zu dir kommt? Also stellen wir uns mal vor, ich hätte jetzt ein Problem.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Okay, also wir stellen uns jetzt vor, ich hätte ein Problem und ich komme damit zu dir.
Mhm.
Wie gehst du vor?
Ja, also das ist erstmal so, dass ich die Leute natürlich nett herein bitte ins Zimmer und man setzt sich erstmal und dann fange ich an, mich selbst vorzustellen, damit eine gewisse Vertrauensbasis geschaffen wird. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich nur im Gespräch feststelle oder auch vielleicht vom Verhalten her schließen kann, was genau mit dieser Person nicht stimmt. Also bei manchen Leuten ist es ja sehr auffällig, dass sie sich ganz seltsam verhalten. Zum Beispiel gab es mal einige Fälle von Leuten, die ja kaum einen geraden Satz herausgebracht haben und irgendwie sehr inkonsistent in ihren Gedanken waren, irgendwie so ein bisschen getaumelt sind beim Gehen.
Die waren betrunken.
Ja, schien so, aber tatsächlich kam es von einer seltsamen, wahrscheinlich magischen Pflanze. Wir wissen es immer noch nicht so genau, aber es war ein sehr auffälliges Krankheitsbild.
Also nochmal, die Leute waren betrunken und das kam von der Pflanze?
Wir gehen davon aus, ja.
Also die waren nicht wirklich betrunken?
Nein,
sondern
sie haben sich so benommen, als ob, aber halt für mehrere Wochen. Und dann wurden sie halt zu mir geschickt und ich war sehr verwundert darüber. Ich dachte erst, jemand erlaubt sich hier einen Scherz, aber...
Also im Grunde gab es dann so eine ganze kleine Ansammlung von Menschen, die irgendwie in einer Ecke gelebt haben, die einfach mal wochenlang dauerbetrunken waren vom Verhalten her.
Ja.
Und dann wurde gesagt, ja, also so viel tricken die doch gar nicht, wir gucken da mal drauf.
Genau.
Aber gut, wenn es jetzt an der Pflanze lag, dann war das ja auch für dich jetzt eigentlich gar nicht dein Schwerpunkt, oder?
Nicht unbedingt, aber gut, es war trotzdem erstmal mir überwiesen worden als Wissenschaftlerin der Geisteslehre.
Um es auszuschließen?
Genau. Das ist ja auch manchmal wichtig, um zu schauen, liegt es jetzt wirklich daran, aber da auch diese Häufung da war und in Verbindung mit dieser Pflanze stand, sind wir dann zu dem Schluss gekommen, dass es tatsächlich keine primäre Erkrankung des Geistes war.
Wie sieht das dann aus nach der Entgiftung? Waren die dann einfach sofort wieder fit oder mussten die da auch nochmal irgendwie begleitet werden?
Ja, also begleitet wurden sie nicht, aber es hat schon nach der Entgiftung noch bestimmt 2 Wochen gedauert für die meisten, bis sie wieder auf ihrem normalen Level waren, ihren Frauen, Ehefrauen oder Ehemännern dann erstmal erklären konnten, was genau jetzt gewesen ist, weil natürlich alle Familienangehörigen sehr verwundert waren darüber, aber ich denke, jetzt ist bei den meisten wieder alles in Ordnung.
Das klingt aber jetzt nach einem Sonderfall wahrscheinlich.
Ja, definitiv.
Was sind so, oder wer vor allem sind deine normalen Patienten so?
Ich würde sagen, ich habe eigentlich Patienten jeden Alters, wenn du das so fragst. Also von daher wüsste ich gar nicht, was so Normalpatienten sind. Für gewöhnlich kommen die Leute mit Beschwerden wie Niedergeschlagenheit und Trägheit, sowas. Zum Beispiel, wenn sie Enttäuschungen erlebt haben und sich davon nicht erholen. Ja.
Ist das dann auch was, was du gleich, was man dann schon als Krankheit bezeichnen kann? Oder ist das nicht einfach?
Je nach Ausmaß.
Also wenn ich einfach niedergeschlagen bin, ist das noch keine Krankheit, aber ab einer gewissen Intensität dann schon?
Genau so würden wir das auch sagen. Ja. Das entscheiden wir dann jeweils alle, wenn wir die Patienten dann gesichtet haben.
Ja, aber ich dachte, die Patienten sind doch verrückt. Es muss doch irgendwie was anderes sein als einfach nur Niedergeschlagenheit.
Ja, doch, das gibt's auch. Das wäre jetzt so der typische Fall. Es gibt auch Patienten, die können kaum einen geraden Satz herausbringen und sind einfach sehr, sehr verwirrt und erzählen verrückte Geschichten. Die sind dann ein bisschen seltener, aber natürlich gibt es auch solche Patienten. Ja.
Wo sind da die Ursachen?
Tja, das ist eine gute Frage, das wissen wir noch nicht genau, aber wir haben bestimmte Pflanzen, die wir anwenden oder auch Gesprächstechniken, die dann die Leute zumindest kurzfristig ein bisschen beruhigen können.
Gesprächstechniken, also jemand ist ja krank, psychisch und ihr redet mit ihm und dann geht es ihm besser.
Ja.
Okay, was für Pflanzen sind das genau, die ihr da gebt? Nehmt ihr die auch?
Nee, wir nehmen die, also nur gut, ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie die Kollegen das handhaben, aber die Pflanzen sind tatsächlich sehr selten und sollen halt ein bisschen Klarheit in den Geist bringen, was anscheinend auch funktioniert. Und begleitend mit Gesprächen gibt es dann auch oft eine Besserung. Das kann man schon so sagen.
Okay, klingt auf jeden Fall interessant.
Ja, es ist wahnsinnig interessant, ja.
Okay, gerade jetzt mal so, wenn du überlegst, so dieses Verhältnis zwischen, ich sag mal, Forschung und Arbeit an Patienten, wie sieht da so ein durchschnittlicher Tag bei dir aus?
Ja, also oft teile ich das so auf, dass ich 1-2 Tage nur Patienten sehe. Also von morgens bis abends und die restliche Woche arbeite ich dann an der Forschung. Also dann werte ich Ergebnisse aus und das mache ich ganz unterschiedlich, je nachdem, wann die Leute auch Zeit haben. Den Rest der Arbeitszeit kann ich dann flexibel einteilen. Ja, aber meistens dann sehr gebündelt. Also dann kommen die Leute rein und wir sprechen miteinander und ich versuche dann herauszufinden, was genau schiefgelaufen ist oder schief läuft. Und dann kommt die nächste Person, so weiter und so fort. Ne?
Wie lange ist so ein Gespräch immer?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich würde sagen schon 2 Stunden meistens.
So lange?
Ja. Okay.
Gut, das heißt, wenn ich jetzt ein Problem hätte, ich würde zu dir kommen, komm rein, du stellst dich ein bisschen vor.
Mhm, genau.
Wir haben jetzt hier, keine Ahnung, grobe 2 Stunden Zeit. Also hörst du das dann an, guckst du mir ein Problem an und sagst mir dann, ja, die Pflanze nehmen sie jetzt mal oder was wäre jetzt der Ansatz?
Nicht zwangsläufig. Wir versuchen meistens erst ohne Pflanzen das Ganze in den Griff zu bekommen. Also die Pflanzen sind eher für Leute, die sehr, sehr starke Verwirrtheitssymptome aufweisen. Aber oft versuchen wir erstmal die Leute auf eine natürliche Art, sage ich mal, zu beruhigen im Gespräch.
Ich halte Pflanzen jetzt auch nicht für unnatürlich.
Ja, deswegen, natürlich ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ohne Einnahme von Pflanzen so.
Das heißt, die würden erstmal mit mir reden und gucken, ob wir das Problem.
Genau, ich würde dir ein paar Fragen stellen, seit wann das so ist, wie häufig, je nachdem, was du für ein Problem hast und dann vielleicht schauen, ob sich das in deinen Lebensumständen irgendwie begründen lässt und so würde das dann ungefähr ablaufen.
Okay, und woran machst du denn fest, dass es dann irgendwann, dass ich dann irgendwann wieder geheilt bin?
Naja, das machen ja meistens die Patienten selber fest. Also die Patienten kommen ja, weil es ihnen nicht gut geht. Die meisten kommen freiwillig. Die meisten. Und nach einer gewissen Zeit beschließen sie dann oft, dass es jetzt nun mal wieder besser ist. Also dass sie mit ihrem Leben einfach leichter wieder zurechtkommen.
Kommt es auch mal vor, dass du dann sagst, ja, aber aus meiner Sicht geht es ja eigentlich noch gar nicht so gut?
Nee, das kommt eigentlich nicht vor, weil es geht ja nur um das Empfinden des Patienten. Also mir persönlich geht es nur um das Empfinden der Patienten. Und solange da kein Leiden vorhanden ist mehr und die Leute immer noch seltsam sind, sollen sie von mir aus seltsam sein.
Also seltsam sein ist kein Krankheitsbild.
Seltsam sein ist kein Krankheitsbild. Nur wenn es dich einschränkt, dann ist es ein Krankheitsbild.
Ach so, das heißt, ja. Ich kann der seltsamste Mensch der Welt sein, solange es mich persönlich nicht stört, ist alles gut.
Ja, oder halt bei anderen Leiden verursacht, dann... Genau. Also wenn du jetzt so verrückt bist, dass du, weiß ich nicht, den Leuten in deiner Umgebung sehr viel Schaden zufügst, dann wäre das natürlich auch ein Krankheitsbild für mich jetzt.
Für dich? Das heißt, das ist auch gar nicht so generell geregelt?
Ja, das ist hier so Konsens. Ich weiß aber tatsächlich nicht, wie es jetzt in der Rest der Welt aussieht, in dem Rest der Welt.
Okay, das scheint also auch alles noch relativ jung und in der Entwicklung zu sein.
Ja, sicherlich, ja.
Mhm. Wie ein anderer Wissenschaftler, mit dem ich mal ein Gespräch geführt habe, sagte, weitere Forschungen sind noch nötig.
Mhm, ja.
Das ist ja irgendwie in jedem Bereich dann immer so.
Ja, das ist definitiv immer so.
Du meintest vorhin, dass nicht alle Patienten immer freiwillig kommen. Mhm. Wie kommen die denn zu dir, wenn es nicht freiwillig ist?
Ja, also, ja, was heißt freiwillig? Es wird jetzt niemand gefesselt und hereingetragen, aber oft auf Druck von Familienangehörigen werden schon Leute dazu bewegt, sich zu mir in die Behandlung zu begeben. Das ist schon wahr. Also zum Beispiel Ehepartner.
Okay. Also wie da hat jetzt jemand, keine Ahnung, ein Problem mit seiner Frau und sagt tut mir leid, aber du bist irre?
Zum Beispiel, vielleicht ein bisschen liebevoller und wertschätzender, aber ja. Naja, man meint es ja auch häufig gut mit den Leuten, die man, also die meisten Familienangehörigen, die ihre Partner, Kinder, Eltern, was weiß ich, zu mir senden, die machen das nicht, weil sie denken, mein Gott, ich kann diese Person nicht mehr ausstehen, sondern sie wollen der Person helfen.
Mhm. Es kommt ja auch gerade in so einer relativ großen Stadt wie Dornheim aber auch mal vor, dass ja Leute auch in der Öffentlichkeit auf einmal so, ich sag mal, völlig durchdrehen, diplomatisch ausgedrückt.
Ja. Mhm.
Die kommen da nicht zu dir?
Nee, das ist tatsächlich nicht mein Bereich. Also ich bin da sehr patientenorientiert und natürlich für Leute, die jetzt aktiv anderen Leuten schaden, da wird dann die Stadtwache aktiv und die werden sicherlich ihre Gespräche bekommen, aber dafür bin ich nicht zuständig. Also,
und dann auch erstmal nicht in der Situation wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Also da wird dann erstmal geschaut, dass es allen Beteiligten einigermaßen gut geht, niemand verletzt ist. Es wird sich erstmal beruhigt und vielleicht wird dann irgendwann ein Gespräch initiiert, aber das ist dann nicht meine Zuständigkeit.
Ist denn jedes Krankheitsbild von jedem Patienten immer komplett was Neues oder gibt es auch irgendwie Kategorien, in die man das einteilen kann?
Doch, da gibt es definitiv Kategorien. Also zum Beispiel Gelidismus ist sehr klar, wobei die Patienten ja nicht zu mir kommen. Aber man kann schon sagen, bei vielen Leuten, da betrifft es eher die Stimmung. Die haben dann ähnliche Probleme, das kann man schon so identifizieren. Bei anderen Leuten ist das Denken stark beeinträchtigt. Ja.
Gibt es da schon Klassifizierungsversuche in dem Bereich?
Es wird tatsächlich in Angriff genommen, gerade für Gelidismus, aber es ist noch nichts Einheitliches. Also wenn man jetzt an der Universität Dornheim fragen würde, ich glaube, wir würden es alle so ein bisschen anders
umschreiben. Da fehlt noch so das Standardwerk.
Genau, da fehlt so das, wo quasi ein Stempel drauf ist und das ist es jetzt, genau. Okay. Aber ich sag mal, in den Grundzügen sind wir uns, glaube ich, schon alle einig.
Okay, dann lass uns doch mal zum Gelidismus kommen.
Ja.
Was ist das genau?
Was ist das genau? Ja, gute Frage. Also ich habe ja schon gesagt, das scheint eine Krankheit zu sein, die nur Männer befallen kann. Und das ist ganz seltsam. Das ist ein sehr neues Krankheitsbild. Und
neu heißt neu entdeckt oder gibt es das auch erst seit kurzem?
Neu entdeckt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es das nicht doch schon länger gab. Aber diese Idee, das als Krankheit zu klassifizieren, ist tatsächlich relativ neu, weil es einigermaßen schwer ist zu, ich finde es eigentlich gar nicht so schwer zu unterscheiden, aber es hat schon Ähnlichkeit mit normalen Zügen von Männlichkeit.
Okay.
Das kann man schon so sagen, ja. Ja, Gelidismus zeichnet sich durch mehrere verschiedene Symptome aus, aber wenn ich es dir gleich sage, dann wird dir sicherlich jemand einfallen, der zumindest Akzentuierungen in diesem Bereich hat. Also das ist zum Beispiel so eine übersteigerte Wahrnehmung der eigenen Wichtigkeit, falls dir das was sagt.
Kenne ich gar niemanden.
Kennst du gar niemanden?
Nein.
Okay, ja. Oder Ja, da gibt es noch viele andere. Also übersteigerte Wahrnehmung der eigenen Attraktivität.
Das wurde mir mal vorgeworfen, aber das hatte ich jetzt echt noch, also das fand ich auch echt unverschämt, muss ich sagen.
Fandest du unverschämt? Ja. Ja, also bei Gelidismus haben die Leute auch keine Krankheitseinsicht. Also Da würde ich mir vielleicht mal... Nein, nur weil ein einzelnes Symptom jetzt zutrifft, heißt das natürlich nicht, das ist natürlich ein Symptomkomplex. Aber was natürlich auch sehr stark ist bei Gelidismus, was so eine Art Kernsymptom ist, ist ein unangemessen sexueller Umgang mit dem weiblichen Geschlecht. Also sehr auffällig.
Ja, okay. Also,
kannst du dir nichts darunter vorstellen?
Ja, doch, aber ich... Das sind halt Kerle. Also jetzt nicht alle, aber einige.
Ja, das würdest du sagen, aber... einige, aber nicht alle. Und haben die einigen vielleicht ein Problem mit Gelidismus? Ich würde sagen, ja.
Oh.
Ja.
Wenn das jetzt wirklich eine Krankheit ist, dann hat das ja eine unglaubliche Verteilung in der Gesellschaft.
Ja.
Weil, also wenn ich jetzt mal so ganz grob überschlage, komme ich da schon so auf, boah, irgendwas zwischen 20% und 40% der Männer, die ich kenne.
Ja gut, vielleicht kommt es da nochmal drauf an, wie stark man diese Abstufung tatsächlich macht. Wie gesagt, also es gibt sicherlich, das meinte ich mit, das ist schwer zu unterscheiden von allgemeiner Männlichkeit, aber bei manchen Leuten ist es so stark ausgeprägt, dass tatsächlich ihre Funktionalität im Alltag sehr, sehr beeinträchtigt ist und auf die Leute kommt es drauf an. Aber es gibt tatsächlich einige Fälle. Und ich finde es sehr wichtig, dass man das behandelt, weil auch wenn man vielleicht keine Krankheitseinsicht hat, man leidet im Endeffekt trotzdem darunter.
Keine Krankheitseinsicht heißt also, sie merken nicht, dass sie krank sind.
Genau, also wenn du jetzt Gelidismus-Patient wärst und ich dir sagen würde, so, hören Sie mal zu, ich glaube, Sie haben da ein ernsthaftes Problem, Sie machen nämlich das, das und das und dann würden Sie mir aber sagen, nee, ich bin einfach ein toller Kerl. Und dann würde ich sagen, nein, also... Ich würde nicht sagen nein, ich würde vielleicht sagen,
ja, aber.
Ja, aber, genau. Ja, aber nicht so toll, genau. Ja, das ist das Problem.
Okay, jetzt hast du das Krankheitsbild einmal beschrieben. Wo kommt diese Krankheit denn jetzt her?
Tja, das ist auch so eine Frage, die wir uns schon länger stellen, weswegen es wichtig wäre, weitere Ressourcen von der Universität zu bekommen. Aber wie gesagt, das ist sehr umstritten. Viele Leute sind der Meinung, dieses Krankheitsbild gibt es nicht, wie du jetzt gerade auch schon da angerissen hast.
Ich bin auch am Zweifeln. Also
du
ich
bist
halte
auch am
das,
Zweifeln, du hältst es für okay. Mhm.
So, ich meine, gut, es gibt halt Arschlöcher. Also ich weiß nicht, ob man das in eine Krankheit ummünzen muss.
Ja, ich finde halt schon.
Okay.
Ja, der Ursprung. Also da es nur Männer betrifft bisher, also ich habe noch keine Frau gesichtet, die unter Gelidismus litt, denke ich tatsächlich, oder ist so die allgemeine Meinung von Gelidismusvertretern, dass sich diese Krankheit vom männlichen Geschlechtsorgan ausbreitet. Tatsächlich, im Körper.
Wie jetzt vom männlichen Geschlechtsorgan?
Naja, du weißt, was das männliche Geschlechtsorgan ist.
Ja, ich weiß, was das ist, aber...
Gut, das ist halt der einzige auffällige Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Körpern. Mhm. Und das könnte, also es ist eine Theorie, die wir aber weder bestätigen noch widerlegen können.
Ja, aber wie soll das vonstatten gehen, dass von meinem Geschlechtsorgan jetzt eine Krankheit ausgeht?
Tja, das wissen wir auch nicht so genau, aber wir denken, dass es die Ursache ist. Vielleicht bildet sich ein Fortsatz nach innen, der irgendwann... ja, vielleicht aufs Gehirn trifft und da gewisse Verhaltensweisen auslöst. Das wäre eine Möglichkeit oder an andere Organe aneckt.
Wie nochmal, ein Fortsatz nach innen?
Ja, das ist eine Theorie.
Also mein Geschlechtsorgan würde nach innen weiter wachsen
genau.
Und dann entweder gegen Organe oder mein Gehirn stoßen?
Ja, und dich dazu veranlassen, dich sehr unangemessen zu verhalten. Das ist eine Theorie, aber wie gesagt, wir können das...
Ja, aber
nicht weiter eingrenzen.
Könnte man das nicht einfach klären, indem man von Gelidismus betroffene Männer einmal nach ihrem Tod obduziert?
Genau. Ja, das würde ich auch gerne machen, aber das erfordert natürlich Ressourcen.
Okay,
ja.
Soweit.
Da sind wir wieder beim Thema. Ja.
Ja, wahrscheinlich ist es auch nicht ganz so einfach, an tote Menschen ranzukommen.
Ja. Ich meine, für die Forschung würde ich persönlich vieles machen, wenn ich jetzt ein Mann wäre und von Gelidismus betroffen. Gut, dann wüsste ich es nicht, aber ich wäre damit einverstanden, dass man nach meinem Tod schaut, woher dieses Leiden rührt. Aber
allein um nachzuweisen, dass man ja selber total gesund ist und alles
ja,
ist gut.
Genau. Ja, vielleicht wäre das mal ein Ansatz. So.
Sie glauben, Sie sind gesund. Beweisen Sie es nach Ihrem Tod.
Genau. Und schreiben Sie bitte hier, hier und hier.
Sehr schön.
Okay, also das wäre jetzt so die biologische Ursache.
Die Theorie, die momentan so die heißeste Theorie ist, sage ich mal. Mhm. Ja, es gibt sicherlich andere. Also da bin ich aber nicht ganz von überzeugt, dass es in der frühen Kindheit entsteht, ist auch eine Theorie. Also durch eine starke Kränkung des Selbstwertes, aber das halte ich für unwahrscheinlich, weil dieser Geschlechterunterschied da ist. Also
du meinst, auch Frauen werden in ihrer Kindheit mal in ihrem Selbstwert gekränkt?
Sicherlich,
aber da kommt es nicht vor.
Genau.
Was ich mich dann noch frage, ist aber, was würde denn, wenn jetzt die erste Theorie stimmt, was würde denn dafür sorgen, dass das männliche Geschlechtsorgan nach innen weiter wächst? Also ist das einfach, weil die Leute so sind und dann passiert das bei manchen? Oder gibt es irgendwie äußere Einflüsse, die dafür sorgen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich persönlich würde denken, aber da wir es halt nicht wissen, ich würde davon ausgehen, dass es tatsächlich äußere Einflüsse sind, dass das nicht im Körper schon verankert ist, sondern dass es dass die Umwelt so weit auf die Personen einwirkt, dass das nun mal passieren kann. Vielleicht ist es tatsächlich auch irgendetwas Magisches.
Magisch?
Ja.
Ja gut, aber damit kann man ja alles begründen, da muss man auch keine Wissenschaft mehr machen.
Ja, das ist richtig, da kann ich eigentlich jetzt gehen. Ne? Nein, aber ich meine, es kann ja sein, dass wie diese magische Pflanze diese, wie du es jetzt nennen würdest, Betrunkenheitskrankheit ausgelöst hat wahrscheinlich, dass auch Gelidismus darin begründet ist. Wenn man das wüsste, könnte man es eindämmen oder zumindest irgendwie behandeln.
Okay, aber das hat also jetzt nichts damit zu tun, dass das Geschlechtsorgan an sich irgendwie fehlerhaft ist, zu viel, zu wenig benutzt wird oder so.
Das tue ich gerne. Nee.
Ja, nee, sonst könnte man ja vielleicht einfach das, ne, das Problem ja regeln, indem man, ich sag mal, die Benutzung verordnet.
Aber es ist ein interessanter Ansatz, also den wir noch nicht so durchgeführt haben. Aber tatsächlich könnte ich mir das vorstellen. Ich werde das mal mitnehmen in das Kollegenteam und das besprechen. Vielleicht hat es mit der Benutzung zu tun. Also bisher.
Ja, also wenn ihr noch Probanden braucht.
Ja, das ist sehr nett. Ich behalte das im Hinterkopf.
Du hast angesprochen, dass diese Krankheit oder dieses Krankheitsbild umstritten ist. Mhm. Was ich jetzt verstehen kann. Also aha, ich halte das jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt auch noch nicht sicher, so, weil ich glaube halt, das sind halt, ne, einfach Arschlöcher. Arschlöcher gibt es überall. Wo würdest du denn die Grenze setzen? Wo ist jemand einfach nur ein Kerl? Wo ist jemand ein Arschloch? Und wo leidet jemand an Gelidismus?
Ja, ich glaube, ich hatte das vorhin schon ein bisschen angesprochen. Also was für mich so ein ausschlaggebendes Kriterium ist, ist halt einfach, wenn eine so starke Selbstüberschätzung vorhanden ist, dass normale alltägliche Sachen nicht mehr richtig verrichtet werden können. Also dass die Leute in ihrem Beruf nicht mehr zurechtkommen, weil sie sich über andere stellen, obwohl sie eindeutig untergeordnet sind, aber das einfach nicht begreifen können. Zum Beispiel, das wäre so ein Beispiel, da hatte ich mal einen Patienten, der konnte das nicht einsehen.
Also jetzt der Lehrling, der zu seinem Meister sagt, bring mir mal ein Bier.
Ja, ja, genau, genau. Und dann noch der Frau vom Meister irgendetwas hinterher ruft. Das ist dann natürlich, das führt zu Kündigungen und das ist fatal für die Männer.
Existenzbedrohend.
Ja, existenzbedrohend, ja.
Ne, wer weiß, ob die dann überhaupt jemals wieder einen Job finden, das ist ja auch alles schwierig.
Sowas spricht sich ja auch rum und da das nicht als Krankheit so richtig angesehen wird, sondern als der ist halt ein Arschloch, wie du es formulieren würdest, ist es nochmal schwieriger, wenn man jetzt die Bewusstheit schaffen würde in der Gesellschaft, dieser Mann hat ein Problem, dieser Mann ist krank, dann wäre es doch sehr viel einfacher, damit umzugehen und vielleicht könnte er irgendwann mal wieder eine vernünftige Arbeitsstelle.
Ich weiß nicht, aber stellen die Leute lieber Leute an, die krank sind oder lieber Arschlöcher? Ich habe jetzt noch nicht gemerkt, dass Arschlöcher so ein Problem haben auf dem Arbeitsmarkt.
Ja, kommt halt drauf an. In manchen Berufen ist das vielleicht sogar erwünscht. Aber ich würde schon sagen, dass wenn es eine Krankheit gibt und es eine Heilung gibt, die wir jetzt noch nicht haben, zugegebenermaßen, dann wären das positivere Aussichten, als wenn es einfach die Persönlichkeit des Menschen ist und der deswegen so unverträglich ist, dass kein Job wahrgenommen werden kann.
Also mit anderen Worten, für Gelidismus gibt es eine Heilungschance, für Arschlochsein nicht?
Bisher nicht. Wir arbeiten daran.
Wenn ihr da noch Probanden braucht, ich kenne einige.
Ja, da komme ich nochmal auf dich zurück.
Wenn das Krankheitsbild aber nicht wirklich anerkannt ist, was sagen denn die Kritiker?
Ja, die Kritiker sagen im Prinzip, dass es so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist. Das finde ich immer ganz schwierig, das so zu sagen, weil sich natürlich hier in Dornheim viele Forscher damit beschäftigen, viele Wissenschaftler und viele sich auch nun mal einig sind. Aber dem entgegen steht natürlich die Front der Leute, die sagen, das habt ihr euch jetzt ausgedacht. Das sind einfach Leute, die sind so und das ist keine Krankheit. Aber es ist halt, also meiner Meinung nach, es ist eindeutig eine sehr, sehr ernstzunehmende Erkrankung.
Also die stehen so ein bisschen auf dem gleichen Standpunkt wie ich, dass sie sagen, es sind halt Arschlöcher.
Ja.
Oder vielleicht sehen sie auch einfach als normale Männer an, wenn man das nicht gar nicht problematisiert.
Mhm.
Ist das dann auch ein gesellschaftliches Problem, dass dieses Verhalten einfach toleriert wird und als normal betrachtet wird?
Bestimmt ein Stück weit. Wobei ich immer mitbekommen habe, dass Männer mit solchen Verhaltensweisen tatsächlich Probleme haben eher, als dass es ihnen etwas nützt. Aber ich bewege mich natürlich auch in höheren Kreisen. Daher ist mein Eindruck da sicherlich verfälscht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es in anderen Bereichen einfach akzeptierter ist und schon allein deswegen ist es keine Krankheit.
Das heißt also, dieser Gilidismus in vielleicht noch schwach ausgeprägter Form verursacht nicht mal irgendwelche Probleme in manchen Kreisen und kann sich deswegen entspannt ausbreiten und ab einem gewissen Level macht es dann wahrscheinlich für jeden Probleme, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, so da gehe ich von aus, ja.
Wenn der Innenfortsatz des Geschlechtsorgans erstmal das Hirn komplett durchdrungen hat.
Man weiß es nicht, aber ich finde das sehr plausibel. Also, das würde jedenfalls einiges erklären.
Hast du es denn schon geschafft, Gilidismus einmal vernünftig zu heilen oder zumindest zu behandeln?
Nee, also Behandlungsansätze haben wir erstmal nicht ausprobiert überhaupt. Wir sind dabei, erstmal noch dieses Bild zu verstehen. Also, Warum überhaupt? Und da so viele Ressourcen fehlen, sind wir selbst dieser Frage noch nicht auf den Grund. Das Einzige, was wir wirklich wissen, ist eigentlich, wie es aussieht. Also wie ich es dir gerade beschrieben habe. Das ist das, was sicher ist und momentan sind wir dabei, woher kommt es? Und der nächste Schritt wäre dann mit entsprechenden Ressourcen, wie können wir das behandeln? Wie können wir den Leuten helfen?
Gibt es denn, ich sag mal, wenn man daran forscht und auch mit solchen Leuten redet, dann wird man aber doch so ein paar Ideen zumindest mal entwickelt haben, wie man das heilen oder zumindest behandeln kann, oder?
Ja, mehrere Schläge auf den Hinterkopf. Nein. Nein, das war jetzt ein Scherz. Also
Leute, ne, wenn ihr psychische Probleme habt, kommt nicht an die Universität Dornheim. Dort werdet ihr therapeutisch verprügelt.
Nein, das stimmt natürlich nicht. Also es gibt ja bestimmte Pflanzen, die beruhigend wirken und ich könnte mir vorstellen, dass man in dieser Hinsicht behandeln könnte oder falls die Selbstwerttheorie tatsächlich sich bewahrheiten sollte, wozu wir natürlich einige Kinder traumatisieren müssten, das wäre vielleicht auch nicht so gut, das wirklich zu bestätigen, aber gut, vielleicht kann man das anders herausfinden, dann könnte man sicherlich auch durch Gespräche auf die Leute entsprechend einwirken.
Also das Selbstwertgefühl wieder aufbauen.
Genau, früh ansetzen.
Wenn es diese die Geschlechtsorganhypothese ist, dass sich das nach innen fortsetzt.
Mhm. Vielleicht auch operativ dann.
Einfach rausschneiden?
Ja, wäre ein Versuch wert, ne?
Also den Fortsatz rausschneiden, hoffe ich dann, oder?
Ja.
Okay. Und hoffen, dass es nicht nachwächst.
Ja.
Klingt jetzt nicht gerade angenehm.
Ja, gut. Aber ich meine, irgendwie müssen die Leute ja geheilt werden.
Ja, gut.
Ja. Ja, also ich denke tatsächlich, dass wenn wir weiter in dieser Richtung forschen, dass sich Pflanzen wieder durchsetzen werden. Also beruhigende Substanzen könnten da vielleicht Abhilfe leisten.
Mhm. Gibt es denn, ich sag mal, vergleichbare Krankheitsbilder, die auch in die Richtung gehen oder wo man sagt, keine Ahnung, so das was Ähnliches bei Frauen, was dann auf deren Geschlechtsorgan zurückzuführen sein könnte oder so.
Na, leider bisher nicht. Deswegen ist das Krankheitsbild auch so interessant.
Also da gibt es überhaupt kein Äquivalent irgendwie zu?
Nee. Also wir haben keins gefunden. Das heißt natürlich nicht, dass es keins gibt. Aber wenn du eins hast, dann weißt du, wo du mich findest.
Ja, ich halte die Augen offen, wobei ich jetzt auch nicht wüsste, wie ein weibliches Äquivalent dazu genau aussehen sollte. Deswegen.
Ja. Würde mich auch interessieren, aber wie gesagt, bisher keins entdeckt.
Mhm.
Vielleicht gibt es auch weibliche Formen von Gelidismus, dann wäre die Theorie mit dem Geschlechtsorgan hinfällig.
Es muss ja gar nicht Gelidismus sein, aber halt irgendwas, was ja auf eine ähnliche Weise entsteht und dann halt vielleicht bei der Frau andere Symptome verursacht oder so.
Zum Beispiel?
Das hören nachher Leute, das möchte ich jetzt hier nicht sagen.
Okay.
Gibt es denn allgemein viel Streit in deiner wissenschaftlichen Profession, also in deinem Bereich? Also jetzt gar nicht über den Gelidismus, sondern bei anderen Sachen wird da sehr viel diskutiert oder auch dann gestritten?
Also gestritten würde ich nicht sagen, sondern halt sachlich diskutiert. Und ja, das ist schon gang und gäbe, weil es eine Wissenschaft ist, die sich noch entwickelt. Aber ich würde sagen, dass es sehr förderlich dafür ist, eigentlich auch mal, wenn man eine Theorie hat, Leute zu haben, die dann sagen, nee, ich glaube, diese Theorie ist so nicht in Ordnung. Und dann überdenkt man das gegebenenfalls nochmal. Also es gibt viel Diskussion und die Diskussion ist auch wichtig.
Aber es artet nicht in Streit aus?
Nein, nie. Nein.
Nie?
Vielleicht manchmal.
Ja, ich habe da so ein kleines Zucken im Auge gesehen. Da dachte ich, ich hacke nochmal nach, ganz
lieber
kritisch.
Nicht tiefer einsteigen. Es kommen die alten Geschichten wieder hoch. Hören noch Leute.
Ja, okay, dann umschiffen wir das mal. Wir haben jetzt sehr hauptsächlich darüber gesprochen, wie die Kollegen und Kolleginnen von dir so zu dieser Theorie stehen. Wie sieht das in der Bevölkerung aus? Gibt es da grundsätzlich irgendwie so ein Bewusstsein für diese Krankheit oder ist das einfach gar nicht bekannt und das ist noch ein rein akademischer Diskurs?
Also ich würde sagen, das ist ein rein akademischer Diskurs momentan. Auch ein Grund, warum ich heute hier bin. Ich hätte natürlich gerne, dass die Gesellschaft darüber informiert ist und dass auch von Seiten der Bevölkerung das Bestreben da ist, weiter in diese Richtung zu forschen. Ja, ich denke, das ist einfach noch nicht ganz angekommen. Aber da ich auch nicht so viel mit der Gesellschaft zu tun habe, sondern ja eigentlich nur in der Universität bin, kann ich es vielleicht auch gar nicht so gut beurteilen. Ne?
Ich frage mich an dieser Stelle, ist das nicht auch ein Problem, wenn man in diesem Bereich, ja, ich sag mal so ein bisschen die ganze Zeit in der Uni sitzt, aber so den Bezug zur Realität etwas verliert? Oder zu den normalen Leuten?
Ja, könnte sein. Aber tja, dann ist das so. Also,
das würdest du in Kauf nehmen?
Das würde ich in Kauf nehmen, ja. Aber ich denke, dass ich meine Arbeit trotzdem ganz gut machen kann.
Also einfach, weil du nimmst es in Kauf, weil das ist deine Arbeitsweise, die funktioniert für dich, da
genau.
Kann man da auch nichts ändern.
Ja.
Ich muss sagen, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Das freut mich.
Man zieht es ja durch, wie es für einen passt und was die anderen sagen, ist dann auch.
Ja.
Ne, solange es nachher irgendwie funktioniert, ist ja okay. So, wenn es wirkt, also wenn es klappt, dann hat man damit ja auch dann belegt, dass man recht hat.
Ja.
So versuche ich das ja hier mit den Ohrwurm-Sendungen auch. So, wenn es nachher genug Leute hören, dann kann es ja nicht so scheiße gewesen sein. Was ich mich immer frage bei psychischen Erkrankungen ganz allgemein ist, muss man da wirklich bei jeder Krankheit so speziell gucken oder kann man nicht, also zumindest die vielleicht jetzt halt nicht physische oder körperliche Ursachen haben, sondern genau bei den anderen, gibt es dann nicht einfach irgendwann so eine Methode, mit der man die alle irgendwie behandeln kann? So, keine Ahnung, Gesprächskonzept oder irgendwelche Mittelchen, die man da gibt, wo man sagt, okay, ne, da machen wir jetzt einfach mal ein Gemisch aus den drei Pflanzen oder so, kochen das einmal ein, geben das jetzt einfach jedem, der irgendwie verrückt ist und dann geht's ihm wieder gut.
Also die universale Gesprächskräuterkeule quasi.
Ja, weil letzten Endes ist doch eine psychische Erkrankung, psychische Erkrankung. So, wieso muss man da immer so bei jedem einzelnen Ansatz rangehen? So, wenn jemand ein gebrochenes Bein hat, dann richte ich dieses gebrochene Bein.
Ja gut, aber wenn jemand eine gebrochene Nase hat, dann würde man ja auch anders rangehen als an ein gebrochenes Bein. Und außerdem hätte ich sonst einige Jahre umsonst studiert und das wäre ganz schön ärgerlich für mich. Ich glaube schon.
Du hättest ja die Chance dann, die große Formel zu entwickeln.
Weil du mir das jetzt gesagt hast? Ja, gut.
Also hältst du für unrealistisch, dass es diese
Halte ich für sehr unrealistisch, ja. Also ich glaube, dass es schon große Unterschiede gibt. Also wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt Leute, die sind beeinträchtigt, was ihre Stimmung angeht. Die können sich kaum aufraffen, sind sehr niedergeschlagen. Und dann gibt es Leute, die kaum noch logisch denken können und total irrationale Handlungen vollziehen. Das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Richtungen, die ich jetzt differenzieren würde.
Mhm. Das heißt, du würdest auch nicht sagen, es gibt für psychische Erkrankungen, jetzt abgesehen von der physischen Ursache, also nach dem Motto, wenn man jetzt sagt, man trennt einfach mal zwischen Erkrankungen, die eine physische, also eine körperliche Ursache haben und den anderen, die das nicht haben, oder würdest du sagen, alle haben irgendwie eine körperliche Ursache?
Tja, das ist eine gute Frage.
Deswegen bin ich hier.
Du stellst auch Fragen? Nee, keine Ahnung. Also könnte ich so gar nicht beantworten. Ich denke, dass es bestimmt auch psychische Erkrankungen gibt, die körperliche Ursachen haben. Aber ich denke, dass es genauso wahrscheinlich auch welche gibt, die das nicht haben. Aber es ist halt die Frage, ob das wirklich so wichtig ist später bei der Behandlung. Also das Ziel ist, dass es den Leuten besser geht. Und wenn man Wege findet, wie es den Leuten besser gehen kann, dann ist es im Endeffekt ja nicht so wichtig, woher es jetzt rührt.
Also wenn man es mit Gesprächen hinbekommt, dann muss man auch den Fortsatz des männlichen Geschlechtsorgans nicht entfernen.
Ja, zum Beispiel, wenn das keinen Schaden anrichtet. Wieso denkst du, du bist erkrankt?
Nein. Also ich glaube, ich bin da sehr weit von weg, hoffe ich.
Hoffe ich auch.
Ich weiß nicht, sind die Symptome an mir aufgefallen während unseres Gesprächs? Gar nicht für Genidismus vielleicht.
Bisher nicht, eigentlich nicht. Also du wirkst jetzt nicht wie ein normaler Patient von mir.
Okay, also ein ganz normales Arschloch.
Genau.
Du hast ja gesagt, ihr diskutiert viel in eurer Profession. Mhm. Ist das denn immer eine Diskussion in der Richtung, ich habe das erforscht, du hast das erforscht, das sehe ich anders als du, das siehst du anders als ich? Oder arbeitet man auch wirklich mal stringent zusammen irgendwie an einem Thema?
Doch, wir arbeiten ständig zusammen an gemeinsamen Themen. Also meistens arbeiten wir dann in Gruppen und stellen dann Ergebnisse vor in einem großen Saal. Und dann holen wir die Meinungen der anderen Wissenschaftler dazu ein, die dann vielleicht das Vorgehen bemängeln oder die Theorie halt da irgendwelche Lücken aufdecken, die man vielleicht selber nicht unbedingt sieht, wenn man sie halt gerade aufstellt. Sowas in der Richtung eher. Also viel im Team, aber auch dann untereinander nochmal kritische Reflexionen.
Also ihr arbeitet entweder alleine oder halt im Team zusammen und dann wird aber nochmal in der gesamten Profession irgendwie geguckt. Hat derjenige, der das erforscht hat, oder diejenige denn auch ordentlich gearbeitet? Mhm. Gefällt dir dein Job?
Ja, doch sehr. Sonst würde ich ja nicht den ganzen Tag damit verbringen, ne?
Ja, wer weiß, vielleicht ist das auch so ein selbstgewähltes Unglück.
Oder das, was ich am wenigsten doof finde. Ja, okay. Ich verstehe. Jetzt verstehe ich die Frage. Ja, doch, mir gefällt mein Job sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit. Ich wollte es ja schon immer machen. Also mein Beruf ist meine Berufung, denke ich.
Was gefällt dir am besten?
Also mir gefällt am besten die Forschung. Also wo ich dann wirklich am Schreibtisch sitze und darüber nachdenke, wie jetzt was entstanden sein könnte. Und also es ist auch ganz nett, mit dem Patienten zu sprechen. Aber ich bin auch immer froh, wenn so ein Tag dann vorbei ist. Mir ist das schon lieber, wenn ich dann am Schreibtisch sitze und darüber schreibe, was ich mit dem Patienten besprochen habe.
Muss ich mir das dann wirklich so vorstellen, dass wenn du jetzt, weiß nicht, an Theorien arbeitest, zum Beispiel zum Gliedismus, dass du dann wirklich da sitzt und schreibst? Oder ist das dann eher so, du sitzt da und denkst und denkst und denkst und ab und zu schreibst du mal ein Wort auf? Mhm. Also ist das wirklich so ein sehr aktiver Prozess, den man auch von außen als aktiv wahrnimmt, oder ist das eher so ein rein innerliches Ding?
Ich glaube, das ist eher so ein innerliches Ding, also dass ich sehr angestrengt nachdenke, wird mir häufig gesagt, also ja.
Also von außen könnte man denken, ja, die sitzt eigentlich nur voll rum.
Genau, ich bin froh, dass ich trotzdem bezahlt werde.
Ja, gut. Die Universität wird übrigens doch zum Teil auch durch Steuergelder finanziert, oder?
Ja, sicherlich. Also du bezahlst mich auch irgendwo.
Das beruhigt. Was stört dich denn am meisten an dem Job?
Was mich an dem Job stört?
Ja, also du meintest ja, Patienten sind jetzt nicht so groß, aber gibt es ja, keine Ahnung, vielleicht eine Art von Patienten, die besonders störend sind, oder Kollegen, die dir sehr auf die Nerven gehen oder so?
Also eine Art von Patienten, die sicherlich... Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie mich stört, aber sie ist sehr kräfteraubend, sind die Patienten, die ständig aufstehen und herumlaufen, die eine gewisse innere Unruhe verspüren. Und das ist natürlich dann sehr anstrengend, bei dem Gespräch zu bleiben, wenn dauerhaft Ablenkung durch äußere Einflüsse entstehen.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass das ja viele Patienten wahrscheinlich haben, oder?
Vielleicht so 10% von meinen Patienten.
Ach so, die anderen sind gar nicht so körperlich
Nicht so, viele sind körperlich eher inaktiv. So. Eher so, dass sie eben nicht aufstehen und rumlaufen wollen, sondern wenn ich dann sage, so, die Sitzung ist vorbei, es ist ein, oh Gott, ich muss jetzt aufstehen. So. Ja. Ja. Manchmal muss man den Leuten dann auch ein bisschen hochhelfen, je nach. Ja.
Oh, okay. Also die sind dann eher so, dass sie sich einfach möglichst wenig bewegen wollen.
Ja, sehr träge, ja. Mhm.
Hatte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt eher so, ich weiß nicht, bei Verrückten denkt man
also
ja.
Also einige sind so.
Ja, aber man denkt halt immer so, wenn man sich jetzt so einen Patienten vorstellt hier, da denke ich doch eher, das ist so ein ja sehr hibbeliger Typ, der irgendwie ständig ne, sich irgendwie komisch bewegt, rumzuckt, irgendwelche Sachen vor sich hin brabbelt oder so. Das ist gar nicht so der klassische Patient.
Nee, überhaupt. Also ich glaube, das ist ein Klischee. Eindeutig.
Wo kommt es denn her, glaubst du? Also einfach, weil man die eher sieht, weil die auffälliger sind?
Ja, ich glaube, dass sie sehr viel auffälliger sind. Also wenn du jetzt durch die Straßen läufst und dir kommt jemand entgegen, der traurig guckt oder dir kommt jemand entgegen, der rumschreit und dich womöglich noch irgendwie anspricht, weil er dich für jemanden hält, den er schon mal gesehen hat und solche Dinge. Die Leute fallen eher ins Auge und deswegen ist das eine ganz verzerrte Wahrnehmung. Und das führt leider zu diesen gesellschaftlichen Klischees. Also ja, die Leute gibt es aber nicht so viele.
Okay, also die Leute, die den ganzen Tag im Bett liegen und nicht hochkommen, die können mir logischerweise auch nicht auf der Straße begegnen.
Genau.
Klingt doch irgendwie recht einleuchtend. Was möchtest du noch erreichen in deinem Beruf?
Ich würde natürlich grundsätzlich gerne die Forschung weiter voranbringen in diesem Bereich. Und ich glaube, dass auch schon sehr viel erreicht wurde. Aber was mir am wichtigsten ist, ist tatsächlich auch nochmal neue Krankheitsbilder zu erforschen, weil ich glaube, dass wir noch nicht da sind, wo wir sein könnten, was du gerade schon angesprochen hattest, mit bestimmte Krankheiten oder ja, Symptome, die sich ähneln, sowas mehr zu etablieren. Also so eine Art ja, System zu haben einfach, dass man die Leute besser einordnen kann. Mhm. Sowas, das wäre ein Ziel.
Also du hörst nach dem Gilidismus nicht auf und bleibst jetzt immer in diesem Bereich, sondern du sagst, ich möchte das insgesamt irgendwie systematischer und ordentlicher aufstellen alles.
Genau, ja.
Ist das auch was, wo man sagen würde, da geht es auch um so einen Professionalisierungsaspekt von dem Bereich, dass man das wirklich so, ich sag mal, wenn man jetzt in anderen wissenschaftlichen Bereichen guckt, da ist es dann ja doch immer recht einfach, irgendwie zu sagen, gut, ne, der Stein fällt runter, dann ist der Stein wohl runtergefallen. Also müsstest du im Grunde diese so Klassifikationssysteme aufbauen, wo du das genau so dann quasi einfügen kannst.
Ja, man wird ja natürlich häufig belächelt, so, was machst du denn? Geisteslehre, okay, gut, du redest mit Leuten, das mache ich auch gerne. So. Das ist natürlich nicht, natürlich, wenn man eine gewisse Professionalität dadurch erlangen.
Also da geht es auch um die Außendarstellung.
Ja.
Gut, haben wir noch was Wichtiges vergessen?
Ich glaube nicht, nee. Ich bin alles losgeworden, was ich loswerden wollte.
Okay, dann war das die neue Folge von Wer labert hat noch Puls oder kurz WILMP. Ich bin Richard Groß, das war Lisa Schmidt. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Und für die Zuhörenden, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank an Debbie dafür, dass sie diese Rolle übernommen hat. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ich fand es sehr, sehr lustig. Wenn ihr mitmachen oder Feedback loswerden wollt, oder irgendwie euch sonst beteiligen möchtet, könnt ihr euch wie immer einfach bei Facebook, Twitter oder Instagram melden, jeweils unter Afaldra, oder ihr schreibt mir eine Mail an afaldra@web.de. Ist doch alles in den Shownotes verlinkt. Ihr könnt mir auch gerne eine iTunes-Rezension da lassen. Die lese ich auch immer vor und das ist jetzt mal wieder dran. 5 Sterne gibt's von Vital Dynamics. Toller Podcast, da er wirklich mal was anderes ist. Danke. Nicole Eum gibt auch 5 Sterne und schreibt: sehr passendes Intro, echt mal was anderes und toll für Fantasy-Fans. Duro Cash gibt auch 5 Sterne und schreibt: ungewöhnlich cool. Tolle Idee, tolle Umsetzung, unbedingt reinhören. Und auch 5 Sterne gibt's von BeatK, spannend und faszinierend, höre gerne zu. Vielen Dank. Und dann auch noch 5 Sterne von Miolek. Tolle Inspiration, danke. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, die Rezensionen helfen, glaube ich, alle ganz gut, den Podcast ein bisschen sichtbarer zu machen. Also ich bin für jede Rezension dankbar. Hört auch gerne mal in mein Laber-Podcast-Format mit Anel rein, 2 Fremde, ein Gedanke. Ja, da lernen wir uns quasi über den Podcast kennen. Wir kannten uns nämlich vorher gar nicht und haben da jetzt, glaube ich, ein paar ganz lustige Folgen aufgenommen. Ist auch ganz cool. Ja, sonst, bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber und ciao.